Ja, wir hören jetzt aus dem Jesaja-Buch das Kapitel 11. Ich lese die 16 Verse vor. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Gerechtigkeit, nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feinde Judas werden ausgerottet. Ephraim wird nicht mehr neidisch sein auf Juda und Juda Ephraim nicht mehr Feind. Sie werden sich nach Westen und auf die Hänge der Philister stürzen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken. Die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und der Herr wird mit dem Bann belegen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand ausstrecken über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Also ich werde sprechen über die Bedeutung des Stamm Isais, dann von den Gaben des Geistes, mit denen der Messias ausgestattet sein wird und zum Schluss über das Friedensreich selbst. Und gleich im ersten Vers erfahren wir, wie die Bibel mit ihrer typischen Bildersprache davon redet, was hier Sache ist, nämlich von dem Stamm Isais, von der Abstammungslinie, aus der auch der König David hervorgegangen ist. David war ja ein großer Segen für Israel. Und wenn man sich mal seine Berufungsgeschichte anschaut, er war der jüngste von 12 Söhnen des Jakob und er wurde von Samuel ausgewählt und gesalbt, um später König zu werden. Und unter David wurde Israel richtig groß. Sogar die Philister konnten besiegt werden, so die Vorgeschichte. Aber das Interessante ist, dabei blieb es ja nicht. Alle nachfolgenden Könige, von denen ist ja bekannt, dass sie untreu wurden. Und interessant ist in dem Zusammenhang immer, wenn Könige untreu wurden, wurde das Volk auch untreu. Und so kam es, wie es kommen musste, das Gericht Gottes kam über Israel, auch vor allen Dingen über den Stamm Isais. Und da ist nicht viel übrig geblieben. In anderen Übersetzungen ist auch nicht vom Stamm Isais die Rede, sondern vom Stumpf Isais, also da sind nicht viele übrig geblieben. Also Gottes Gericht kann auch durchaus radikal sein. Also ich persönlich mag es ja auch immer nicht, wenn Leute so vom lieben Gott reden. Da wird die Gerichtsseite oder sagen wir mal die Zornesseite Gottes kleingeredet. Das ist absolut ernst zu nehmen. Da darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Aber es geht weiter. Der Vers 1 sagt da noch mehr aus. Wir gucken uns den Vers mal genau an. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Ja, also das Kapitel 11 aus dem Jesaja-Buch, das berichtet also weniger so vom Herrschaftsantritt, sondern eher von der Herrschaftsausübung des Messias. Also wir reden hier von einem prophetischen Wort. Wir sind ja heute in der komfortablen Situation, dass wir die ganze Heilsgeschichte kennen. Wir wissen ja ganz genau, dass damit Jesus Christus gemeint ist. Wir sind ja in einer komfortablen Situation, dass wir es genau wissen. Die Menschen des Alten Testamentes hatten noch recht ungenaue Vorstellungen. Die wussten nur, dass der Messias kommt. Also ich persönlich, wenn man sich dieses Bild anschaut, bin immer so ein bisschen ergriffen von diesen Bildern des Wachstums. Also der Stumpf Isais ist ja etwas, was eigentlich schon fast abgeschrieben ist. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Und ausgerechnet daraus geht der Messias, der Herr Jesus, hervor. Das muss man sich mal richtig anschauen. Also der neugeborene Jesus Christus in Bethlehem, diese unbedeutende Stadt, ja, dennoch in einem Stall geboren, das ist der gleiche Jesus, der am Ende diese Welt richten wird. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist unglaublich. Schauen wir uns die Anfänge mal genau an. Vers 2 geht es weiter. Da heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist Gottes. Das ist bemerkenswert für mich. Also der Geist Gottes, der auf einem Menschen ruht, dieses Bild ist schon einmal gebraucht worden. Und zwar im 1. Samuelbuch 16, Vers 3. Ich komme nochmal zurück auf David. Da gibt es diesen interessanten Vers, wo es heißt, Vers 1. Samuel 16, 13. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an, also permanent da. Ne? Das ist das Entscheidende. Der Herr ist mit ihm, das haben auch seine Zeitgenossen gemerkt. Also David war ja jemand, der dann ausgewählt wurde, um auch König Saul bei Laune zu halten. Er war Harfenspieler. Und da heißt es so wortwörtlich, in Vers 18, er war ein tapferer Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt und der Herr ist mit ihm. Also das merkt, wenn der Herr mit einem ist, mit einem Menschen ist, das merkt auch die Umgebung. Wir können von diesen Geistesgaben, von denen hier die Rede ist, auch immer ein bisschen was ableiten für uns. Also wir haben ja auch den Heiligen Geist, nicht in dieser hundertprozentigen Form, wie es hier für den Messias vorgesehen ist, aber ein bisschen daraus können wir auch ableiten. Also wenn jemand Christ ist, das merkt man. Also C.S. Lewis sagte zu dem Thema mal, wenn jemand Christ ist, das merkt sogar im Haushalt der Hund und die Katze. Ne? Das bleibt nicht aus. Ja, und jetzt gehen wir mal zu den einzelnen Gaben, die hier beschrieben sind. Ja, dann nächste Folie bitte. Da ist von Weisheit und Verstand die Rede. Weisheit wird ja immer so gern verwechselt, so mit Klugheit und Schleue. Die Definition ist aber so, dass man Weisheit gleichsetzen muss mit der Fähigkeit, die Umstände zu erkennen und dann entsprechend zu handeln. Also Weisheit hat immer etwas auch sofort mit dem Tun, mit dem Handeln zu tun. Also wenn jemand gut in der Bibel Bescheid weiß und Erfahrung hat und alles auslegen kann und da folgt kein Handeln draus, dann ist auch keine Weisheit im Spiel. Also wir müssen uns das mal genau anschauen in den Evangelium. Als Jesus wirksam wurde, da war sofort auch immer Bewegung, da war immer sofort auch Handeln. Also im Sessel sitzen bleiben bei aller Weisheit geht nicht. Das gehört immer zusammen. Das geht gar nicht anders. Weiter, Rat und Stärke, davon ist die Rede. Das mit dem Rat ist immer so eine Sache. Den Fehler, den alle Könige, wir sprechen hier von der kommenden Königsherrschaft des Messias, von Jesus, den Fehler, den alle Könige in Israel zuvor begangen haben, dass sie sich Rat holten, hauptsächlich von Menschen. Ich behaupte mal, echten, guten Rat gibt es nur bei dem, der den Überblick hat, bei Gott selber. Eigentlich ist der Rat Gottes auch immer permanent da, verfügbar, auch für uns. Wir können auch für uns daraus was ableiten. Wir haben die Schrift. Also das Problem ist nur, dass so menschlicher Rat immer mit einer Wucht und einer Lautheit daherkommt und der Rat Gottes meistens ganz leise, kaum wahrnehmbar, den muss man auch absichtlich suchen. Da muss man sich manchmal auch die Mühe machen und den Rat in der Bibel suchen. Das macht Mühe. Das fällt einem nicht sofort auf, aber die Bibel hat zu allen Lebensbereichen etwas zu sagen. Also das ist jetzt für uns jetzt mal daraus abgeleitet. Dann hängt das Wort von der Stärke. Da brauchen wir nicht lange drüber zu philosophieren. Stärke ist das Gleiche wie Vollmacht. Und wenn ihr mich fragt, Vollmacht hat immer etwas zu tun mit Stille. Aus der Stille, wenn ich aus dem Hören, erfolgt von selbst die Vollmacht. Ist ein Geheimnis. Kann ich auch nicht weiter erklären. Aber das Wichtigste kommt noch. Der dritte Doppelpack an Gaben ist die Erkenntnis und die Furcht Gottes. Erkenntnis ist immer dann da, wenn ich es schaffe, den Blick von mir selbst wegzuwenden, aufhöre, um mich selbst zu kreisen und wenn ich es schaffe, meinen Blick auf Gott auszurichten. Dann erwächst daraus immer ein ganz besonderer Respekt vor Gott. Und ich muss sagen, das ist auch der Anfang jeder guten Königsherrschaft. Also wenn jemand Führungsverantwortung begehrt, muss er sich erstmal um Erkenntnis bemühen. Man kann es auch so übersetzen, Erkenntnis ist auch ein gutes Beziehungsverhältnis zu Gott. Wenn man das mal studieren will, was das bedeutet, wir brauchen es ja nur im Lukas-Evangelium mal umzuschauen, welch ein intensives Gebetsleben Jesus hatte. Er hat permanent die Nähe zu seinem Vater gesucht und daraus erwuchs natürlich auch, ja, man kann sagen, auch für uns, also wenn jeglicher Glaube, das ist keine religiöse Sache, das fängt immer erstmal damit an, dass sich zu Gott eine Beziehung aufbaut. Das ist immer ein, da bist du, da bin ich, wir reden miteinander. Das ist Beziehung, das ist Glaube. Das ist immer ein Austauschen. Das hat mit Gebet zu tun. Ne? So, und dann geht es darum, was macht so ein König in seiner Königsherrschaft? Oder anders gefragt, was hätten denn all die Könige, die so kläglich versagt haben, machen sollen? Und da lesen wir einfach nochmal nach, wie es heißt im Jesaja-Buch, ab Kapitel 3 in der Mitte. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen mit dem Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Also nochmal, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch urteilen nach dem, was seine Ohren hören. Das heißt, er wird nicht nach menschlichen Maßstäben richten. Menschliche Maßstäbe, wenn wir anfangen zu richten, wir denken ja immer, wenn jeder das Gleiche bekommt, dann herrscht Gerechtigkeit. Das sind im Prinzip eigentlich so sozialistische Gerechtigkeitsvorstellungen, wo alles über einen Kamm geschoren wird. Das sieht bei Gott ein bisschen anders aus. So sind auch alle sozialistischen Paradiese, die wir so kennen, die so ersonnen wurden, kläglich gescheitert. Aber auch Christen hatten ähnliche Fantasien. Ich erzähle da immer gerne die Geschichte von einem Briten mit dem Namen William Penn hieß der. hat gelebt am Anfang des 18. Jahrhunderts. Und er hat von seinem Vater ein riesiges Stück Land an der Ostküste der heutigen USA geerbt. Geerbt heißt, er hatte in diesem Land auch das Sagen und er hat gesagt, hier, wo ich hier die Regierungsgewalt habe, werde ich ein Friedensreich errichten. Er war Christ. Nach dem Vorbild von Jesaja 11. Jeder sollte seinem Recht kommen. Alles sollte gut werden. Er nannte es nach seinem Familiennamen Pennsylvania oder Pennsylvania. Nur dieses Friedensreich, dieses heilige Experiment von Pennsylvania ist kläglich gescheitert. Da gab es also richtige Auseinandersetzungen, richtig blutige Auseinandersetzungen zum Schluss, wo auch noch Geistliche so die Anführer waren. Also ist gründlich daneben gegangen. Das heißt, dass dieses Friedensreich mit irdischen, mit menschlichen Mitteln gar nicht zu errichten ist. Also echte, nachhaltige Gerechtigkeit kann nur von oben kommen, kann nur vom Messias kommen, wird am Ende auch durch Jesus Christus kommen. Jetzt muss man sich dieses Friedensreich, von dem ich hier heute den ganzen Tag rede, nicht so vorstellen, als wäre das so eine liebevolle, harmlose, wohlwollende Weltregierung, wo jeder so glücklich wird, ja, so ein Glücksbärchenland. Da geht es richtig zur Sache. Also es geht auch nicht um eine Reform, um ein Nachjustieren dieser Weltordnung. Es geht um eine komplette Neuschaffung, eine Neuordnung. Und da wird Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet, ohne Wenn und Aber. Und da gibt es auch Tote, muss man einfach sagen. Also man muss das genau lesen. Er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Also jetzt muss man sich jetzt nicht so vorstellen, so mit militärischen Mitteln alles niedermähen, was sich da mir in den Weg stellt, mit dem Odem seiner Lippen. Das Bild kennen wir aus der Anfangsgeschichte, der Menschheitsgeschichte. Mit dem Odem hat Gott das Leben geschaffen und er hat das Recht, auch das ungerechte Leben oder die Ungerechtigkeit schlichtweg zu schlagen. Wie das im Einzelnen geschehen wird, müssen wir auch nicht wissen. Mir kommt da spontan ein Liedvers in den Sinn, ein feste Burg ist unser Gott, kennt jeder von Martin Luther, da heißt es in der dritten Strophe, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja, also das Wort Gottes reicht aus, um Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Und das hat dann auch mit Vernichtung zu tun. Also darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Also an dieser Neuordnung braucht doch keiner zu glauben, dass das eine Welt ist, wo sich einer so in der Grauzone durchmogeln kann. Das wird dann endgültig vorbei sein. Man muss festhalten, an dieser Neuordnung kann man entweder scheitern oder genesen. Eins oder das andere. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das 11. Kapitel des Jesaja-Buches redet in 5 Versen von den besonderen Eigenschaften des Messias und der Rest ist der Beschreibung des Friedensreiches selber gewidmet. Was wir so lesen, ist eigentlich atemberaubend, muss ich sagen. Ein paar Szenarien will ich herausgreifen. Es geht nicht nur darum, dass soziale Ungerechtigkeit aus der Welt geschaffen wird, sondern alles, aber auch wirklich alles wird auf den Kopf gestellt und kommt wieder in Ordnung. Das ist das Besondere. Das hat Auswirkungen bis hinein ins Tierreich sogar, wie wir lesen. Wir haben es ja so dran gewöhnt, so in der Natur, dieses immerwährende Fressen und Gefressenwerden. Wir denken, das ist das Normale. Das ist es nicht. Raubtiere sind auch eine Erscheinungsform der gefallenen Welt. Und damit wird es aufhören, wenn der Löwe Stroh fressen wird. Ne, und so geht es weiter. Ne? So, es ist ja ganz, ganz viel in Schieflage dieser Welt. Ne? Da auf der einen Seite todbringende Dürre, auf der anderen Seite Überschwemmungen. Ja? Da merkt man, da stimmt etwas nicht. Es knatscht im Gebälk. Ne? Ein Aspekt dieser Neuschöpfung, über den möchte ich noch mal besonders berichten, der mir wichtig geworden ist. Da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Das war für mich etwas ganz Neues. Jetzt bitte ich mal um die nächste Einblendung. Genau. Das ist hier die Opernpassage in der Stadt Wien. An dieser Spiegelwand ist die Zahl Pi, so mit 100 Nachkommastellen. Das ist ein herrlicher Ort, da muss ich unbedingt mit Helga mal hin. Was ich jetzt sagen will, die Mathematiker haben sich ja immer für diese Zahl Pi interessiert und haben da so in der Erforschung dieser Nachkommastellen gewisse Ungereimtheiten entdeckt. Und da war es ausgerechnet ein österreichischer Mathematiker, Kurt Gödel, kann ich mal das nächste Bild haben, der hat darüber interessante Dinge herausgefunden. Der hat herausgefunden, dass es mathematische Wahrheiten gibt, die wir in der Lage sind zu erkennen, aber wir können sie nicht beweisen. Und das war für die Fachwelt damals ungeheuerlich, eine solche Aussage. Wahrheiten, die erkannt werden, die aber nicht beweisbar sind. Da hätte ich jetzt gesagt, ja, wissen wir Christen schon lange. Da hätte man jeden von uns fragen können, hallo, das kennen wir auch schon. Das Besondere, was Kurt Gödel zutage gebracht hat, ist, dass mit den Mitteln der formalen Logik bewiesen werden konnte, dass die Mathematik in bestimmten Punkten schlichtweg widersprüchlich ist. Also war wie ein Skandal ist das. Da haben sich manche Wissenschaftler bis heute nicht von erholt. Es ist aber unabstreitbar. Aber Kurt Gödel hat noch was Besonderes, noch etwas dazu gesagt. Er sagte, in dieser Welt ist das so. Aber in einer möglichen künftigen Welt kann das ganz anders aussehen. Also Kurt Gödel war gläubiger Christ. Er wusste um das kommende Friedensreich. Und bemerkenswert ist für mich, dass mit dem Fall des Menschen, mit dem Sündenfall, die Natur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und interessanterweise offensichtlich die Mathematik auch, die gilt ja immer so als Naturbeschreibungssprache. Die hat auch einen ordentlichen Knacks abbekommen, wollen manche gar nicht wahrhaben. Ne? Wie alles hat es seinen Anfang genommen im Sündenfall. Das war eigentlich der Super-GAU dieser Welt, dass sich das Geschöpf gegen den Schöpfer gewandt hat. Man kann das alles konzentriert finden in dem einen Psalmwort aus Psalm 14, Vers 3. Da lesen wir, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also das ist die ernüchternde Bilanz, die Statusbeschreibung für diese Menschheit. Das sind wir. So. Und jetzt lesen wir dazu mal Jesaja 11, Vers 9. Da heißt es über die Menschheit, über die gleiche Menschheit: Sie sind nicht böse und bringen kein Verderben auf meinen ganzen heiligen Berg, denn voll ist das Land von Erkenntnis Jahwes, wie Wasser das Meer bedeckt. Also man merkt, welch ein Kontrast. Ja? Also diese Neuordnung bringt ja alles wieder in Ordnung. Ja, man muss ein bisschen ausharren bei diesem Gedanken, ne, dass nichts Böses von den Menschen ausgehen wird. Aber es ist auch beschrieben, woran es liegt. Also, denn es heißt ja im gleichen Vers, denn voll ist das Land von Erkenntnis Jahwes. Also ich behaupte mal, man kann ja immer so ein bisschen auch für heute schon mal draus extrahieren, wenn einer gut werden will, oder sagen wir mal, wenn einer mit Sünde zu kämpfen hat, das gibt's ja. Ich behaupte mal ganz kühn, man kann jeden Kampf gewinnen. Jeder Sieg fängt erstmal mit Erkenntnis an. Und wenn es nur die eine Erkenntnis ist, ich kann Gott vertrauen. Ja, das könnte ja so eine Erkenntnis sein. Und schon sieht das ganz anders aus. Ne? Ja. Wir lesen noch mehr. Also das Jesaja-Buch bietet, das Kapitel 11 bietet noch mehr. Wir lesen, dass Feinde Israels vernichtet werden, dass Eifersüchteleien aufhören, Neid aufhört. Vers 12 ist eigentlich der Vers für unser Jahrhundert, wo uns da heißt, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas, sammeln von den vier Enden der Erde. Diesen Vers hat man jahrhundertelang für lächerlich erachtet. Man konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Volk Israel sich aus allen Enden der Welt wieder versammeln wird. seit 1948 ist der Staat Israel Realität. Es erfüllt sich heute und jetzt biblische Prophezeiung. Paradoxerweise wird davon kaum Notiz genommen. Über alles andere redet man, aber nicht über das, was vielleicht jetzt wirklich wichtig ist für uns. Weiter. Und der Herr wird mit dem Bann belegen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand ausstrecken über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihnen 7 Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägypten dann zogen. Ja. Ich meine, das Bild kommt uns bekannt vor, diese Geschichte von der Teilung des Roten Meeres, das wiederholt sich hier nochmal. Für mich auffällig war an dieser Stelle, mit welcher Leichtigkeit das Volk Israel diese Passage jetzt nimmt. Also mit Schuhen, in anderen Übersetzungen heißt es mit Sandalen laufen sie da durch. Ne? Das ist für mich immer wieder bemerkenswert. Ich denke manchmal so, im Gericht Gottes werden wir auch erfahren, dass Gott uns hier und da mal vielleicht sagen wird, guck mal an der Stelle deines Lebens, wie leicht wäre es für dich gewesen, wenn du nur vertraut hättest. Ne? Hätte, hätte, hätte. Ist ein Stück Wahrheit über uns. Ja. Ich komme allmählich mal zum Schluss. Weshalb müssen wir uns diese Zukunftsaussichten so genau anschauen und wieso sollten wir das tun? Es geht hier wirklich um die endgültige Erfüllung biblischer Prophezeiungen. Also es geht um Prophezeiungen, die noch ausstehen, die noch nicht passiert sind. Das kommt alles noch. Und der Christ und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis sagte zu diesem Thema, so unsere allertiefsten Sehnsüchte und Bedürfnisse, die sind ja eigentlich mit irdischen Mitteln gar nicht zu erfüllen. Das heißt, wir sind mit der ganzen Phase unseres Lebens dafür gebaut, auf dieses Ereignis zu warten und darauf hinzuleben. Also nochmal, die ganz große Nummer, die kommt erst noch. Und dann werden wir auch nicht mehr im Glauben leben, sondern dann kommt wirklich das Schauen. Dann werden wir Jesus in seiner großen Macht wirklich sehen. Das ist schon mal das Erste. Und natürlich diese Neuschöpfung, diese Neuordnung, wo alle Strukturen neu werden, da ist dann überhaupt kein Raum mehr für Leid oder wir haben ja alle so zu kämpfen, das wird dann nicht mehr sein. Das wird dann sein wie im Paradies, wo wir in der permanenten Gegenwart und auch in der Gemeinschaft mit Gott leben werden. Nicht das Paradies genau, aber eine neue Welt mit anderen Strukturen, aber wo wir auch diese permanente Gemeinschaft im Schauen haben werden. Ich finde das einfach auch notwendig, dass man darüber Bescheid weiß. Wir brauchen das auch, jeder hat so seine Lasten zu tragen. Wir merken ja selber, dass irgendwo immer wir so mit Widersprüchen zu tun haben, mit Kämpfen zu tun haben. Das kann man viel leichter durchhalten, wenn man sich das immer wieder vergegenwärtigt. Dieses Friedensreich kommt erst noch. Darum schließe ich jetzt mit dem einen Vers aus Hebräer 10, 35, wo es heißt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, dafür danken wir dir, dass wir ja nicht einfach irgendeine Religion haben, sondern dass du Wirklichkeit geworden bist, dass du als Mensch geboren worden bist, sichtbar geworden bist und dass wir dich bezeugen können. Und du schaffst nicht nur Gerechtigkeit, du bist die Gerechtigkeit, Herr. Und so freuen wir uns auch auf den Tag deiner Wiederkunft, ja, wo einfach alle Last und alles, alle Angst und alles Kämpfen einfach wegfallen wird und wir immerwährende Gemeinschaft mit dir haben, Herr. Und so bete ich auch dafür, dass du die Sünde fernhältst von uns und dass du uns einfach auch deinen Frieden gibst, Herr. Amen. Ja, jetzt hören wir noch ein Lied und zwar mit dem Titel Es gibt einen Ort, der die Sehnsucht stillt. Bitte schön.